Predigtnachklang, der Predigt-Podcast der FEJ Remsmoor.
Der Text, um den es heute geht, das ist eben der Einstiegstext in die 10 Gebote. Und die 10 Gebote werden uns nun in den kommenden Wochen, ich wäre versucht zu sagen 10 Wochen, das liegt ja nah, aber es wird sich über einen etwas längeren Zeitraum erstrecken. Wir werden uns in den nächsten Wochen mit diesen 10 Geboten beschäftigen, weil sie ein Grundsatzdokument sind. Ein Grundsatzdokument in mehrerlei Hinsicht. Es regelt die Beziehung, die 10 Gebote regeln die 10 Beziehungen zu Gott, regeln die Beziehung zu uns als Mitmenschen, aber sie stellen vor allen Dingen auch dar und legen offen, wer Gott ist. Sie erklären und machen verstehbar, warum Gott vertrauenswürdig ist. In der Begegnung mit den 10 Geboten werden wir mit den zentralen Fragen unseres Lebens konfrontiert. An wem orientiere ich mich? Wem oder woran glaube ich? Was regelt mein Leben, mein Glauben? Was gibt Ordnung? Was gibt Halt? Was gibt Verlässlichkeit? Was schafft einen sicheren Raum, einen Safe Space, damit ich mich entwickeln kann? Damit sich meine Beziehungen entwickeln können, meine Beziehung zu Gott, zu den Mitmenschen, auch zu mir selber. Es gibt eine Übersicht zu den 10 Geboten. Diese Übersicht hilft uns ein bisschen dabei zu verstehen, wie sie aufgebaut sind und wie wir uns auch in den nächsten Wochen durch diese Predigtreihe hindurch begeben werden. Und wir sehen, dass die 10 Gebote keine Liste sind, die wir abarbeiten, sondern ein wunderschön verwobenes Bild, das entsteht, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Ganz am Anfang, das erste Gebot, wir sehen schon, es ist eigentlich in dem Sinne gar kein Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft befreit hat. Das ist mehr noch eine Präambel, aber eine Präambel regelt ja eigentlich formalistisch, worum es in dem folgenden Dokument geht. Hier geht es um ein Bekenntnis. Eine Aussage, eine Erfahrung, die formuliert wird. Auf die werden wir heute besonders schauen. Und dann sehen wir, dass in diesem Raum für Gott und dem Raum für den Nachbarn, den Mitmenschen, dass da unterschiedliche Ebenen angesprochen werden. Der Respekt, den ich gegenüber Gott und den Menschen habe, meine Beziehung, die ich lebe, meine Arbeit, um die es geht, meine Familie, mein Leben im innersten Kern. Raum für Gott, mein eigener Raum, der Raum für den Nachbarn, den Menschen, mit dem ich lebe. Das alles findet Ordnung und Sortierung in den 10 Geboten. Und wir werden schauen, wie sie eben nicht nur Bedeutung hatten für die Menschen damals, sondern auch durch Jesus Christus ganz neue Bedeutung bekommen haben für uns. Von daher steigen wir mal ein in das erste Gebot. Wir können das wieder wegnehmen, diese Übersicht. Das erste Wort sozusagen, das Vorzeichen für die weiteren Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt, aus dem Leben in der Sklaverei. Drei Fragen, die mit dem Vers verbunden sind. Wer ist Gott? Welche Erfahrung wirst du mit Nicht-Gott, also mit anderen Herrschern machen in deinem Leben und was führt dich in die Freiheit? Wer ist Gott, also welche Erfahrung machst du mit ihm, welche Erfahrung wirst du mit anderen Herrschern machen und was führt dich in die Freiheit? Starten wir mit Frage 1, wer ist denn dieser Gott? Und welche Erfahrungen kannst du mit ihm machen? Beantworten wir diese Frage zunächst mal im Kontext des Textes. Zunächst mal für das Volk Israel. Wir müssen uns bewusst machen, das Ereignis, um das es hier geht, das findet ja lange Zeit vor Jesus Christus statt. Tausende von Jahren. Die Menschen hatten keine zu uns heute vergleichbare Vorstellung von dem, wer Gott ist oder wer er für sie sein kann. Die Menschen lebten in Ägypten. Sie waren durch Jahrhunderte vorher durch eine Hungersnot dorthin gebracht worden oder gelangt, waren dort über Zeit versklavt worden und dienten den dortigen weltlichen Herrschern, die sich gleichzeitig auch als göttliche Herrscher verstanden, den Pharao. Und dann kam Mose zu ihnen in diese Gefangenschaft hinein und er machte ihnen deutlich, Gott hat euer Schreien, euer Klagegeschrei gehört. Er ist ein Gott, er ist der Gott, der mit euch sein will. Das ist sein Name, Yahweh. Der Name, der schon ausdrückt, wer Gott ist. Übersetzt heißt das eben, ich bin. Ich bin, der ich bin. Und die Ehrfurcht vor diesem Namen drückt sich bis heute im Volk Israel darin aus, dass man ihn eigentlich nicht ausspricht. Und er ist wiedergegeben in unseren deutschen Bibelübersetzungen dadurch, dass wir dort immer dieses große Wort Herr sehen können. Da merken wir, dass eben die Übersetzung versucht, etwas zum Ausdruck zu bringen, was im hebräischen Text schon drinsteckt. Gott ist mit dir, will mit dir sein und er möchte Freiheit für euch. Wir können lesen, dass es etwas dauerte, bis das Volk Vertrauen fasste, was ja auch kein Wunder ist, weil man eben in dieser Situation gefangen gelebt hat. Nicht nur in Gefangenschaft, sondern auch in dieser Situation waren sie gefangen, in der sie lebten und glaubten nicht, dass sich hier etwas ändern könne. Zusammengefasst dürfen wir sagen, das Volk machte sich aber eben auf den Weg mit Gott und machte auf dem Weg mit Gott die Erfahrung, Gott hält, was er uns durch Mose verspricht. Sie brechen auf aus der Gefangenschaft, machen durch eine wundersame Erfahrung, eben erleben sie, dass Gott sich zu ihnen stellt und sie beschützt und bewahrt. Und nach dieser ersten großen, wunderbaren Erfahrung, nämlich der Führung durch das Meer, lagern sie am Berg Sinai. Und Gott gibt durch Mose seinem Volk die 10 Gebote. Zusammengefasst kann man sagen, nach der Erfahrung ordnet er die Beziehung. Und er leitet diese 10 Gebote ein, indem er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt, aus dem Leben in der Sklaverei. Damit sagt er, was ihr hier erlebt habt, das ist mehr als ein einmaliges Ereignis. Das ist mehr als eine Voraussetzung für unser zukünftiges Miteinander. Sondern er sagt, durch diese Erfahrung habt ihr etwas von meinem Wesen kennengelernt. Ich bin euch persönlich begegnet in dieser Erfahrung. Was ihr da mit mir erlebt habt, das soll eine dauerhafte Grundlage für unsere Beziehung sein. Ich bin da, ich bin für dich da, denn das ist mein Name. Ich führe dich aus der Gefangenschaft in die Freiheit und ich erhalte sie dir. Was für ein Gott, was für eine Erfahrung, was für eine Aussage. Kommen wir mal zu uns. In welcher Situation leben wir? Wenn ich dich mit der Frage konfrontieren würde, wer ist dein Gott? Könntest du ihn beschreiben, so wie es hier formuliert ist? Ist die Erfahrung des Volkes Israel vielleicht auch deine Erfahrung oder eben auch nicht? Mein Gott ist ein Gott, der mit mir ist. Mein Gott handelt in meinem Leben, er ist erfahrbar, er kümmert sich um mich, das spüre ich, das sehe ich, das erlebe ich. Mein Gott möchte meine Freiheit und er hilft mir, mein Leben in Freiheit zu gestalten. Ist dieses Bekenntnis ein bisschen aktualisiert aus dem Vers? Ist das auch dein Bekenntnis? Ich kenne viele Menschen, die würden sagen, ja, ich glaube an Gott, an einen Gott, aber der hat nichts mit meinem Leben zu tun. Da muss ich irgendwie schon alleine zurechtkommen. Was auch immer das bedeutet, dass er da ist, das glaube ich schon. Ich bete sogar manchmal, aber der ist kein persönliches Gegenüber. Andere Menschen, die ich kenne, sagen, es gibt keinen Gott und ich diene auch keinem Gott. Und ich möchte das auch nicht. Warum sollte ich das tun? Ihr Bild von einem Gott ist ein gänzlich anderes als das, was in dem Bekenntnis formuliert ist. Ihr Bild von einem Leben, von einem Gott, ist ein Bild von einem Leben gerade nicht in Freiheit, sondern in Gefangenschaft. Sie glauben, dass sie ein Leben in Freiheit führen Und sie glauben, dass der Gott Glaube, der Glaube an Gott, dass der doch nur einengt. Dass der einem ein Korsett anlegt, das einem vielleicht sogar die Luft zum Atmen nimmt. Wobei es dann auch manchmal so Momente gibt, in denen dann doch so dieser Gedanke auch an die eigene Unfreiheit, in dieser Freiheit gegenüber Gott hochpaut. Ein guter Freund von mir, der hat es beruflich sehr weit gebracht, viel weiter, als ich es jemals schaffen werde. Der hat mit Anfang 50 es geschafft, in einem Berufsfeld zu landen, das finanziell so tragkräftig ist, dass er ein Gehalt hat, das ich ja wahrscheinlich in 10 Jahren nicht verdienen kann. Und der hat alles bezahlt, was er an Verpflichtungen hatte. Sein Haus, der hat genug Geld auf dem Konto, um vielleicht sogar, sollte es passieren, in seinem Umfeld kann das schon mal vorkommen, dass man plötzlich arbeitslos wird, weil das Unternehmen seine Strategie ändert und die Führungskräfte einmal alle rausschmeißt. Er hat genug Geld auf dem Konto, um da einige Jahre zu überbrücken. Mit Anfang 50. Man könnte sagen, er hat finanziell alles erreicht. Und doch sagte er einmal, ich muss ja zugeben, dass ich in meinem Job nicht wirklich zufrieden bin. Aber ich kann gar nicht wechseln. Mein Unternehmen zahlt mir so viel, mit ihrem Geld haben sie mich im Griff. Freiheit. Lebenszeit gegen Geld. Das kennen wir doch alle, dass uns etwas im Griff hat. Sowohl negative als auch positive Gedanken können uns im Griff haben. Ideen, Wünsche, Vorstellungen über das, was mal sein soll, das hat das Potenzial, uns in den Griff zu kriegen. Das, was nicht da ist, aber was doch so schön wäre zu haben, das andere Ufer, das ja immer grüner ist, das hat das Potenzial, uns gefangen zu nehmen, unsere Gedanken gefangen zu nehmen, unser Leben zu bestimmen und, so nennt es dann die Bibel, zu einem Götzen zu werden. Wir werden uns in einer eigenen Predigt mit dieser Frage beschäftigen. Du sollst keinen anderen Gott haben neben mir. Was das heißt. Und viele merken noch nicht einmal, wie dieser Götze sie im Griff hat. Der Mensch ist schon ein seltsames Wesen. Es kann sein, dass er in völliger Unfreiheit lebt und glaubt, in Freiheit zu sein. Vielleicht habt ihr mal von dem Stockholm-Syndrom gehört. Beim Stockholm-Syndrom baut ein Opfer, zum Beispiel eine Geisel, positive Gefühle für die Entführer und die Peiniger auf. Sie entwickeln Verständnis, Empathie, sogar Liebe zu der Person und zu ihrer Motivation. Sie empfinden es als richtig, was mit ihnen geschieht und heißen es am Ende sogar gut. Das ist psychologisch gesprochen eine Überlebensstrategie. Und ich merkte viel Parallelität zu dem, wie wir oft unterwegs sind. Wir heißen das als völlig gut und normal, dass uns manche Sachen im Griff haben und dass wir ihnen dienen. Und manchmal merken wir gar nicht, wie sehr wir unsere eigene Freiheit aufgegeben haben, um dieser Sache verfallen zu sein. Es zeigt, wie wir als Mensch ticken. Im totalen Kontrast dazu steht die Erfahrung, die das Volk Israel gemacht hat und die Gott auch dir anbieten möchte. Zu entlarven, was dich im Griff hat und dich in die Freiheit zu führen, im Großen wie im Kleinen. Wir schauen jetzt im zweiten Punkt mal auf diese Frage, wie haben uns denn die Dinge eigentlich im Griff? Und wie leben wir vielleicht sogar selbst dann, wenn wir als Christen unterwegs sind und das im Grunde verstanden haben, dass Gott auch uns Freiheit schenken will, aber dass es doch so die Dinge in unserem Leben gibt, mit denen wir hadern, mit denen wir nicht zurechtkommen und die uns im Griff haben. Wir schauen mal auf die Frage, welche Erfahrung mache ich denn mit den Herrschern über mein Leben und wie kann ich sie entlarven? Erster Punkt dazu, ganz einfach, sie halten nicht, was sie versprechen. Sie halten nicht, was sie versprechen. Die Herrscher über unser Leben halten nicht, was sie versprechen. Vielleicht hast du schon mal einen großen Lebenswunsch gehabt und lange darauf gewartet, ihn dir erfüllen zu können. Wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich diesen Beruf habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich diesen Partner habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich Familie einmal habe, dann bin ich glücklich. Wir verlieben uns in eine Idee und wie etwas sein kann und wir entwickeln ein starkes Bild davon, wie das einmal sein wird. Und vielleicht kommt es dann sogar so, wie wir es uns wünschen, aber das Gefühl der Erfüllung hält nur kurz und trägt nicht so tief, wie wir uns das gewünscht haben. Und vielleicht schlägt sogar die Begeisterung dann um in Enttäuschung, manchmal sogar Frust oder Hass, weil wir merken, dass das, was wir uns davon erhofft haben, erfüllt sich nicht. Ich habe mir überlegt, welches Beispiel kann ich dafür nehmen. Ich nehme eins aus der Bibel, dann müssen wir uns alle nicht betroffen fühlen. Gucken wir mal auf König David und seinen Sohn Amnon. Amnon hatte sich unsterblich in Tamar verliebt, die Schwester seines Stiefbruders. David war ja ein König, als König, das gehörte zu seinem politischen Verständnis dazu, eben und zu der Zeit damals, ein König damals hatte nicht nur eine Frau, sondern hatte viele Frauen und hatte auch Nebenfrauen. Und so war es gar nicht unüblich, dass dann auch die Geschwister untereinander heirateten oder in Beziehung eintraten. Dieser Bruder Amnon, also der Bruder von Abschalom, dem anderen, hatte sich eben in seine Stiefschwester verliebt. Er war durch und durch getrieben von dem Wunsch, mit dieser Frau zusammen sein zu wollen. Er war fast besessen davon. Er hatte sie körperlich begehrt. Und er war bereit, alles dafür zu tun, dass es einmal dahin kommt. Wenn ich mit dieser Frau zusammen bin, dann bin ich glücklich. Um sein Ziel zu erreichen, kam er auf eine Idee. Er tat, als wäre er krank und bat seinen Vater, Tamar doch zu seiner Pflege abzustellen. Sie kam, sorgte für ihn, backte ihm sogar Herzkuchen. Und als sich dann Amnon die Gelegenheit bot, gab er, ich nenne es mal so, dem Götzen in seinem Herzen Raum, seinem Drang nach, sie haben zu wollen, das zur Erfüllung zu bringen, wonach er sich am meisten sehnte. Und er ließ sich hinreißen und vergewaltigte sie. Er vergewaltigte die Frau, die er über alles liebte, die er über alles haben wollte, weil er glaubte, dass damit das Glück seines Lebens zur Erfüllung käme. Doch statt dass sein Herz zur Ruhe kam, er sie anschließend zu geheiratete, worum ihn Tamar sogar bat, offenbarte sich sein Herzenswunsch als das, was es war, eine verführerische Lüge. Etwas, was ihm etwas versprochen hatte, was sich nicht zur Erfüllung bringen ließ. Und statt sie weiter zu lieben, begann er sie zu hassen. Und er verstieß sie, weil er entdecken musste, dass ihn sein Herz betrogen hatte. Die Idee von dem, wie es sein würde, wie es mit ihr zusammen sein würde, ließ sich nicht mit der Wirklichkeit vereinen. Im Moment der Erfüllung des größten Wunsches wurde ihm, ich sage es mal im Kontext unseres Textes, bewusst, dass er nicht Gott, sondern einem Götzen Raum gegeben hatte in seinem Leben, dass er gefangen war und nicht frei, dass er einem Abbild gedient hatte, einem Abbild von dem, was er sich für die Wirklichkeit erhofft hatte. Statt Glück und Erfüllung zu erleben, wurden ihm die Abgründe seiner Seele offenbar und ein Zerrbild von dem Guten, eine Fratze, zeigte sich ihm in der Wirklichkeit. Erfüllung in der Beziehung ist nicht die Erfüllung von Begehren, sondern von gegenseitiger Liebe und Respekt. Die Fratze dieser Erfahrung führt zum Hass auf Tara und sich selbst. Wünsche, die uns versprechen, wenn du dieses Ziel erreicht hast, dann wirst du glücklich, haben dieses Potenzial. gerade dann, wenn sie aus unserem eigenen Herzen herauskommen und danach fragen, was uns dient. Sie sind verzerrte Abbilder eines guten Gedanken, der von Gott kommen kann, und sie pervertieren in uns zu Vorstellungen, die in ihrer Erfüllung keine Kraft haben werden. Sie wollen uns möglichst lange binden, können uns aber nicht geben, was wir brauchen. Gott will uns von solchen Abbildern befreien. Und er möchte uns wahre Bilder ins Herz legen. Die sehen vielleicht anders aus, als es in unserer Vorstellung entspricht oder als es vielleicht uns unser Umfeld vermitteln möchte. Aber sie basieren auf einer rettenden Erfahrung und einer guten Ordnung. Das erste Beispiel, und ich werde die anderen zwei nicht so lange halten, aber was machen diese Abbilder? Sie führen uns eben nicht in die Freiheit, sondern sie versuchen uns gebunden zu halten, indem sie uns etwas versprechen, was sie nicht halten können, indem sie unseren Durst nicht stillen. Noch einmal das Beispiel, finanziell unabhängig zu sein. Das Interessante ist, Geld macht nicht glücklich, es macht nur weniger unzufrieden. Hört ihr den Unterschied? Geld macht nicht glücklich, es macht nur weniger unzufrieden. Tatsächlich haben Studien gezeigt, dass eine bestimmte Menge Geld, dass sich ab dieser einer bestimmten Summe ein gewisser Zufriedenheitsgrad, aber nicht unbedingt Glück einstellt. Weil wir das aber nicht unterscheiden können, beziehungsweise merken, dass etwas mehr Geld etwas weniger Unzufriedenheit bringt, geben wir dem Geld einen Status, den eigentlich soziale Beziehungen haben sollten. Denn dieselben Studien haben gezeigt, dass Glück und Zufriedenheit aus sozialen Beziehungen heraus entwächst. Das dritte Beispiel: Diese Kräfte, sie halten dich klein. Sie halten dich klein. Sie möchten nicht, dass du unabhängig und frei wirst. Die Herren dieser Welt müssen dich klein halten, um Macht über dich zu behalten. Sie müssen dir das Gefühl geben, dass es niemals reicht, was du tust. Du wirst immer zu wenig schön, zu wenig intelligent, zu wenig erfolgreich, zu wenig liebenswert sein. Es besteht die Chance, dass du nah rankommst, aber du wirst immer das Gefühl haben, es reicht nicht. So sehr du dich auch anstrengst, was du auch tust, es wird nicht reichen. Wenn du in Gefangenschaft lebst, wirst du immer wieder diese Erfahrungen machen an bestimmten Themen. Du wirst nicht zur Erfüllung bringen können, was dir versprochen ist. Du wirst immer das Gefühl haben, durstig zu bleiben. Und du wirst immer das Gefühl haben, klein und wertlos zu sein. Ist das Freiheit? Wenn du Gott kennenlernen willst, musst du dich darauf einstellen, dass du etwas anderes erleben wirst, als du es vielleicht kennst oder erwartest. Denn Gott ist ein Gott, der sich nicht allein durch Verstehen, sondern eben durch das Handeln erfahrbar macht. So das Zeugnis aus unserem Text heraus. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt, aus dem Leben in der Sklaverei. Das ist eine Erfahrung, die sich dann am realen Leben widerspiegelt. Deswegen der letzte Punkt: Wie kommst du in die Freiheit? Das Volk Israel brauchte einen Mittler, damit es versteht, wer Gott ist. Mose kam in ihre Situation hinein und stellte ihnen Gott vor. Er brachte ihnen nahe, was sich Gott für sie wünscht. Und sie machten die Erfahrung, dass das stimmt. Bemerkenswert ist die Reihenfolge. Am Anfang stand die Erfahrung der Befreiung. Erst danach erhielt das Volk von Gott die Gebote, die die Beziehungen ordnen. Wir denken ja oft genau andersherum. Wir glauben ja, dass wir erst unser Leben in Ordnung bringen müssen, dass alles okay ist, dass wir erst das Richtige tun und dann werden wir erleben, dass Gott sich uns zuwendet und uns vielleicht gibt, was wir brauchen. Wir denken, wir müssen das Leben ordnen und das Richtige tun, dann wird Beziehung und Zuwendung möglich. Das Volk und vermutlich alle, die hier sitzen und mit Gott unterwegs sind, haben hoffentlich irgendwann einmal diese Erfahrung gemacht. Genau das stimmt nicht. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, als wir noch Sünder waren. Da war noch nicht alles in Ordnung. Aber wir haben erlebt, dass durch sein eingreifendes Handeln etwas in Ordnung gekommen ist. Und dass daraus Perspektive und Hoffnung entstanden ist für ein verändertes Leben. Es ist offen geworden, an welchen Stellen wir auch in Unfreiheit gelebt haben. Und es ist eine Perspektive für Freiheit entstanden. So wie Mose brauchen wir auch einen Mittler, der uns das Verstehen hilft. Der in unser Leben kommt und uns durch seine Botschaft deutlich macht, wie gefangen wir an manchen Punkten sind. Der uns davon erzählt, wer Gott ist und was er sich für uns wünscht. Der uns in Freiheit, der uns die Freiheit schenkt in allem, was uns von Gott trennt. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um genau das zu tun. Um dir deutlich zu machen, wie Gott ist. Und er hat das noch viel konkreter werden lassen, als dass das Volk Israel jemals erleben konnte. Ich mache es an einem Beispiel fest. Gott stellt sich seinem Volk mit den Worten, ich bin, vor. Als Mose ihn fragt, was soll ich denn dem Volk sagen, wer du bist? Dann sagt er, ich bin, der ich bin. Das heißt Jahwe. Das ist mein Wesen, das ist mein Programm. Ich bin, der ich bin. Das ist meine Eigenschaft, das ist mein Name. Und so werde ich sein, so werde ich mit dir sein. Als Jesus mit seinen Jüngern zusammen ist, sagt er, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und dann gebraucht er im Johannesevangelium, um das konkret werden zu lassen, 7 Ich bin. Worte. Das war übrigens einer der Gründe, weshalb auch die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sich so über ihn aufgeregt haben, weil er sich in den Zusammenhang mit Gott selbst gestellt hat, mit seinem Namen, mit dem Heiligsten, was es gibt. Und er sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Damit hat Jesus eine Tiefe zum Ausdruck gebracht und gesagt, wenn du Gott kennenlernen willst, wirst du das erfahren. Du wirst erfahren, dass diese Ich-Bin-Worte in deinem Leben Wirklichkeit werden. Weil Gott so ist. Spürt ihr, welche guten Gedanken darin stecken? Welcher Zuspruch? Da ist nichts drin von Abhängigkeit erzeugen, von Kleinmachen, von durstig bleiben, von leeren Versprechungen. Da ist was drin von Zuwendung, von Zuspruch, von Fürsorge, von gegenseitiger Liebe und Vertrauen. Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er bringt das zum Ausdruck, indem er seine Jünger mit der Frage konfrontiert, wie sprichst du Gott eigentlich an? Ich bin dein Herr, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat, aus der Sklaverei. So sprach das Volk Israel an, Gott an. Und Jesus geht viel tiefer. Und er sagt seinen Jüngern und er sagt damit auch uns, wenn du mit Gott redest, sag zu ihm, Vater. Vater. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass in dem Vater eine Tiefe von Beziehung drinsteckt, die du niemals erreichen kannst, indem du etwas tust. Die Götzen dieser Welt wollen dich immer da an sich binden, indem du etwas tust und das, was du tust, wird niemals reichen. Gott bietet dir an, sich an ihn zu binden, indem er wie ein Vater sagt, unsere Beziehung basiert auf dem, wer du bist. Das große Geschenk von Familie ist ja, dass man sich dort angenommen wissen darf, nicht für das, was man tut, sondern für der, wer man ist. Und genau das sagt Gott seinen Kindern durch seinen Sohn Jesus Christus. Sag doch Vater. Vertrau mir doch, dass ich dich annehme für das, was du bist und nicht für das, was du tust. Es kann sein, dass dafür unser Bild auch von unseren Eltern nochmal geheilt werden muss. Es kann sein, dass unser Bild von unseren Eltern ein Punkt ist, an dem wir vielleicht gefangen sind, weshalb wir diese Freiheit brauchen, dieses Führen in die Freiheit, etwas Neues zu entdecken, uns nicht von dem Alten und in unserem Verstehen davon, wer Gott für uns sein möchte, gefangen nehmen zu lassen. Gott, der uns ein guter Elter sein möchte, mit mütterlichen Eigenschaften wie väterlichen, aber der uns einlädt, zu ihm Vater zu sagen. Ein Götze macht deinen Wert immer nur an dem fest, was du für ihn tust, nicht wer du bist. Bei deinem Vater im Himmel erhältst du deinen Wert aus dem, wer du bist und nicht, was du tust. Und zwar bedingungslos. Daraus entsteht ein anderes Handeln, daraus entsteht Schönheit, daraus entsteht Ordnung und Lebensperspektive, gute Lebensperspektive in Freiheit. Wir werden in den nächsten Wochen immer tiefer darin graben und dabei nicht nur viel über Gott, sondern auch über uns lernen. Zurück zu der Frage vom Anfang. Wer ist dein Gott? Was sind deine Lebensregeln? Wenn du für dich formulieren würdest, was ist die Grundlage deines Glaubens? Wie würdest du das formulieren? Wie würdest du das Bekenntnis über deine Erfahrung formulieren? Das Volk Israel durfte erleben und konnte sagen, unser Gott ist der Ich Bin. Er hat uns aus dem Land Ägypten herausgeführt, aus dem Leben in der Sklaverei, in die Freiheit. Im Sinne der Predigt, unser Gott, der verspricht uns nichts, was er nicht halten kann. Unser Gott stillt unser Lebensdurst. Unser Gott hält uns nicht klein. Du bist eingeladen, diesen Gott als dein Gott zu erleben. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich sage das ganz bewusst. Vater, ich danke dir dafür, dass du dich uns so in Liebe zuwendest, wie du dich damals deinem Volk zugewandt hast. Ich danke dafür, dass für uns genauso gilt wie für das Volk damals, dass du auch unser Klagen und unser Schreien hörst, auch gerade an den Stellen, wo wir merken, dass wir mit unseren Lebensfragen nicht zurande kommen. Dass da Dinge offen bleiben, wir uns auch ohnmächtig fühlen, wie wir da rauskommen sollen oder wir uns vielleicht sogar als Gefangene entdecken und merken, wir sind Wünschen hinterhergeeilt in unserem Leben, die uns nicht zur Erfüllung bringen konnten, nicht gehalten haben, was sie uns versprochen haben. Danke dafür, dass du dich uns so zuwendest und dass du willst, dass wir erleben, dass du uns in die Freiheit führst. Und dass diese Erfahrung uns in großen und in kleinen Dingen immer wieder neu dabei helfen kann, dass unser Leben in eine Ordnung hineinkommt. Eine Ordnung der Freiheit. Ich bitte dich darum, dass du in mir, in uns aufdeckst, wo wir in der Gefahr stehen, Gefangene zu bleiben. Weil wir uns daran gewöhnt haben, uns damit arrangiert haben, wo das vielleicht sogar für richtig halten. Herr, bitte hilf uns dabei, dass das offenbar wird und heile in uns das, was uns gefangen hält. Hilf uns darin, dir zu vertrauen und hilf uns, Schritte zu gehen, die in die Freiheit führen.
Weitere Informationen zur Gemeinde finden Sie unter feg-remsmoor.de. Predigtnachklang, der Predigtpodcast der FEG.